Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz Podcasts. Mein Name ist Dr. Ingo Leipelt und ich freue mich, dass Sie hier und heute wieder mit dabei sind, dass Sie mir hier zuhören, denn Kenntnisse im Arbeitsschutz und in der Unfallvermeidung sind in unserer immer schnelleren und anspruchsvolleren Arbeitswelt von größter Wichtigkeit. Wie sich unsere Arbeitswelt verändert hat und auch einfache Vorgänge immer komplizierter werden, soll einmal folgende Anekdote veranschaulichen. Stellen Sie sich einmal vor, ein Bauherr will ein Haus bauen und er hat schon ein Hausnummernschild und er möchte gerne, dass dieses Hausnummernschild an einen Holzpfahl genagelt wird. In den 60er Jahren war das ganz einfach. Ein Bauarbeiter nagelt das Schild an. Er wird dafür eine Flasche Bier erhalten und gehen. Das Ganze würde ungefähr 20 Sekunden dauern. In den 70ern würde der Bauarbeiter zum Polier gehen. Dieser würde das Einschlagen des Nagels gestatten und dafür eine Flasche Bier und eine Leberkässemmel nehmen. Und das Ganze würde ungefähr 20 Minuten dauern. In den 80ern würde das so ablaufen: Der Bauarbeiter geht zum Polier, der zum Bauleiter. Dieser bespricht dann die Problematik mit dem Bauherrn bei einem Mittagessen, das der Bauherr bezahlt. Dafür verrechnet er dem Bauherrn nur eine Stunde sowie eine Schachtel Nägel. Das Ganze würde ungefähr 2 Stunden dauern. In den 90ern hätte der Bauleiter nach dem Mittagessen 3 Offerten bei Subunternehmern eingeholt. Er würde den Auftrag an den Billigstanbieter vergeben und 3% Generalunternehmerzuschlag aufschlagen. Dann würde er dem Bauherrn eine Rechnung plus 14%, so war das damals noch, 14% Mehrwertsteuer vorlegen und das Ganze würde ungefähr schon 2 Wochen dauern. Um 2000 hätte der Bauleiter den Firmenchef informiert. Dieser hätte dann 5 Angebote bei Ein-Mann-Gesellschaften eingeholt. Den Zuschlag hätte der billigste bekommen. Verrechnet wäre dann der teuerste plus 7% Generalunternehmerzuschlag und das Ganze hätte schon 2 Monate gedauert. Ab 2018 wäre das Gleiche so abgelaufen. Gleiche Prozedur wie 2000, jedoch zusätzlich Behördenbescheid, in dem ein statischer Nachweis verlangt wird, sowie die Zustimmung des Architekturbeirates. Parallel dazu läuft eine Umweltverträglichkeitsprüfung ab. Der Arbeitsvorgang wird in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan der Baustelle eingearbeitet. Die Sicherheitsfachkräfte werden tätig. Der Hammer wird CE-zertifiziert, der Nagel aus einer Liste EU-zugelassener Befestigungsmittel ausgewählt. Der Arbeiter wird akademisch unterwiesen, wie der Nagel einzubringen ist. Er muss jedoch vorher noch zum Arbeitsmediziner, der seine geistige und körperliche Eignung für die Tätigkeit Nageleinschlagen attestiert. Wenn alles gut läuft, die Umweltverträglichkeitsprüfung positiv ausgeht und die Bedenken des Architekturbeirates abgeschmettert werden können, darf der Nagel eingeschlagen werden. Ein Ziviltechniker beobachtet dann mit Argusaugen den ordnungsgemäßen Vorgang und siegelt das Abnahmeprotokoll ab. Nagelstatik und Abnahmeprotokoll fließen in die Unterlage für spätere Arbeiten ein. Der Generalunternehmerzuschlag wird auf 30% nachjustiert. Das Datenblatt des Nagels, der Nachtrag des Planungsbüros, werden dann mit den aktualisierten Revisionszeichnungen im Anlagebuch abgelegt. Dauer des Vorgangs 2 Jahre. Aktuell, Oktober 2022, gleiche Prozedur wie 2018, nur findet man keinen Handwerker mehr. Wir sehen also, die Vorschriften haben einige Dinge doch schon ganz schön kompliziert gemacht. Nichtsdestotrotz müssen wir uns dieser Situation stellen. Und so wollen wir uns heute einmal über eine Verordnung unterhalten, die insbesondere in Zeiten der Covid-19-Pandemie von Bedeutung gewinnt, nämlich die Berufskrankheitenverordnung. Viele, die sich infiziert haben, auch bei der Arbeit, stellen sich die Frage, nun habe ich mich bei der Arbeit eingesteckt, ist das ein Arbeitsunfall, ist das eine Berufskrankheit, wie sieht das ganz genau aus? Da möchte ich gerne in diesem Podcast ein wenig Abhilfe schaffen und Sie da ein bisschen schlauer machen. Wie immer habe ich alle relevanten Informationen unten in den Shownotes verlinkt. Zunächst einmal die Frage, was sind Berufskrankheiten überhaupt? Berufskrankheiten sind Erkrankungen, die Versicherte, die über die Berufsgenossenschaften versichert sind, also in der Regel alle Arbeitnehmenden, also die diese Versicherten durch ihre Berufstätigkeit erleiden und zusätzlich die in der Berufskrankheitenverordnung aufgeführt sind. Also zwei Bedingungen müssen erfüllt sein. Man muss diese Erkrankung durch die Tätigkeit bekommen haben und zweitens, diese Erkrankung muss auch in einer Liste stehen. Ursache für diese Berufskrankheit können verschiedenste gesundheitliche Einwirkungen sein. Insbesondere kommen Chemikalien, physikalische Einwirkungen wie Druck, Vibrationen oder das Tragen schwerer Lasten und Arbeiten unter Lärm oder Staub in Betracht, aber auch besondere Infektionsgefahren. Nicht jede Erkrankung kann aber als Berufskrankheit anerkannt werden. Als Berufskrankheit kommen nur solche Erkrankungen in Frage, die nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht werden. Und diesen Einwirkungen müssen bestimmte Personengruppen durch ihre Arbeit in erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sein. Und deshalb stehen die dann in einer besonderen Liste und diese Liste findet man in der Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung. Wer ist zuständig, wenn es um Berufskrankheiten gilt? Zuständig sind die gesetzlichen Unfallversicherungsträger und das sind zum einen die gewerblichen Berufsgenossenschaften, zum anderen die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und zum dritten die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand. Was gilt denn jetzt in Bezug auf Covid-19? Nun, die Erkrankung von versicherten Personen infolge einer nachweislich beruflich erworbenen Infektion mit dem Coronavirus wird als Berufskrankheit anerkannt. Und jetzt kommt die Klausel, soweit hierfür die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Nun, wie ist das jetzt genau? Muss ich jetzt jeden positiven Test der zuständigen Berufsgenossenschaft melden? Nein, denn eine Anerkennung als Berufskrankheit kommt nur bei vorliegenden Symptomen, also Krankheitserscheinungen, in Frage. Liegen zu Beginn noch gar keine Symptome vor, sondern treten erst später auf, ist dann auch noch nachträglich eine Meldung möglich. Bitte, daher ist es wichtig, dass Sie für diesen Fall Ihr positives Testergebnis aufbewahren. Wer muss diese Berufskrankheitenanzeige erstatten? Haben Ärzte oder Ärztin bzw. Zahnärzte oder Zahnärztin den begründeten Verdacht, dass bei Arbeitnehmenden eine Berufskrankheit besteht, sind sie gesetzlich verpflichtet, gegenüber dem zuständigen Unfallversicherungsträger unverzüglich eine Berufskrankheitenanzeige zu erstatten. Da gibt es dann ein besonderes Formblatt und die Versicherten sind dann über diese Anzeige zu informieren. Die ärztliche Anzeigepflicht besteht selbst dann, wenn die versicherte Person der Anzeige widerspricht und damit gar nicht einverstanden ist. Und sofern Unternehmer und Unternehmerinnen Anhaltspunkte für eine Berufskrankheit bei Beschäftigten haben, sind auch sie zur Meldung verpflichtet. Wo steht das Ganze? Das Ganze steht im Sozialgesetzbuch 7, das ist das Unfallversicherungsrecht. Was sind denn jetzt genau diese rechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung einer Berufskrankheit, wenn man mit dem Coronavirus infiziert war? Nun, im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus kommt eine Berufskrankheit nach der Nummer 3101 der Anlage zur Berufskrankheitenverordnung in Betracht. Da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Also diese Krankheit ist gelistet und hat eine Nummer, die hat die Nummer 3101 und da geht es um Infektionskrankheiten. So, welche Personengruppen fallen denn darunter? Das sind Personen, die im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig waren oder sind, beziehungsweise die durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt waren. Bei Tätigkeiten in anderen Bereichen ist die Anerkennung einer BK-Nummer nach der Nummer 3101 nicht mehr möglich oder gar nicht möglich. Also erste gesetzliche Voraussetzung, man muss zu dem oben genannten Personenkreis gehören. Weitere Voraussetzungen, eine Infektion mit dem Coronavirus ist mittels PCR-Test nachgewiesen und es liegen Symptome einer Covid-19-Erkrankung vor. Und die zweite Bedingung, ein positiver PCR-Test liegt zwar nicht vor, aber die versicherte Person hatte bei der Ausübung ihrer versicherten Tätigkeit direkten Kontakt zu einer wahrscheinlich oder bestätigt mit dem Coronavirus infizierten Person und nach diesem Kontakt sind innerhalb der Inkubationszeit Symptome aufgetreten, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen. Ein direkter Kontakt ist insbesondere bei pflegerischer Tätigkeit an der Indexperson oder bei körperlicher Untersuchung der Indexperson oder bei Umgang mit Atemwegssekret oder anderen Körperflüssigkeiten gegeben. Wie ist das mit den Kosten für die Testung? Nun, zur Abklärung des BK-Verdachts, er übernimmt die erforderlichen Kosten, auch die Kosten eines PCR-Testes und sofern zum sicheren Ausschluss einer Infektion erforderlich auch die Kosten des Wiederholungstestes die zuständige Berufsgenossenschaft. Ein BK-Verdacht, also ein Berufskrankheitenverdacht, besteht nicht mehr, wenn dann eine Covid-19-Infektion sicher ausgeschlossen wurde. Wann werden diese Kosten nicht übernommen? Wenn kein begründeter Verdacht auf eine Berufskrankheit vorliegt? Oder die Tests im Rahmen der betriebsärztlichen Vorsorge vorgeschrieben sind oder aufgrund anderer betriebsinterner Screeningsuntersuchungen, zum Beispiel zum Schutz von Patienten oder der allgemeinen Gefahrenabwehr vorgenommen werden. Wie geht es jetzt weiter, wenn da Berufskrankheitenanzeige erstattet wurde? Bei eingehenden Verdachtsmeldungen prüft dann die Sachbearbeitung der Berufsgenossenschaft, ob die Voraussetzungen für eine BK-Anerkennung gegeben sind. Liegt der positive Erregernachweis vor? Sind mindestens leichte Symptome einer Erkrankung vorhanden? Arbeitet die Person in einer Tätigkeit mit erhöhtem Infektionsrisiko und hatte sie sich dabei in der Inkubationszeit direkten Kontakt zu einer wahrscheinlich oder bestätigten mit dem Coronavirus infizierten Person? Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden die Versicherten angeschrieben und haben dann bei ihrer zuständigen Berufsgenossenschaft einen Ansprechpartner, eine Ansprechperson, der sich um ihre oder die sich um ihre Belange dann kümmern wird. Und Sie können sich vorstellen, dass aufgrund der grassierenden Pandemie den Berufsgenossenschaften viele Covid-19-Verdachtsfälle gemeldet werden. Dadurch verzögert sich natürlich die Bearbeitung. Also wenn jetzt Verdachtsanzeige gestellt wurde, bitte haben Sie ein bisschen Geduld. In diesem Zusammenhang auch ganz wichtig, kann ich auch die Folgen einer berufsbedingten Corona-Schutzimpfung melden? Ja, Folgen einer berufsbedingten Corona-Schutzimpfung könnten einen Arbeitsunfall darstellen. Das Melden oder das Melden der Folgen einer berufsbedingten Corona-Schutzimpfung ist also grundsätzlich möglich. Also wer einen Impfschaden durch eine berufsbedingte Corona-Schutzimpfung erlitten hat, kann auch dies der zuständigen Berufsgenossenschaft melden, beziehungsweise der behandelnde Arzt oder der zuständige Unternehmer sollte dies dann bei der zuständigen Berufsgenossenschaft melden. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues gelernt. Sie konnten von meinen Ausführungen profitieren. Vielen Dank, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich wünsche Ihnen eine angenehme kommende Woche. Bleiben Sie weiterhin gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es um das duale System des Arbeitsschutzes in der Bundesrepublik Deutschland geht. Bis dahin, Ihr Dr. Ingo Leipelt.